Deine Zukunft verdient mehr Sicherheit. Die Jansky Days gehen in die nächste Runde. Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky möchte mit dir über deine drängendsten Zukunftsfragen sprechen und dir Perspektiven für dein persönliches Zukunftsbild geben. Sichere dir jetzt deinen Platz für das Event in 2022. Den Link für die aktuellen Termine findest du in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zu deinem Zukunftspodcast, dem Podcast über Zukunft, Innovationen und inspirierende Erfolgsgeschichten. Ich bin Sven Gabor Jansky, Zukunftsforscher, Leiter des größten Zukunftsinstituts in Europa und, wenn du willst, dein Zukunftscoach. In diesem Podcast will ich dich unterstützen, deine bestmögliche Zukunft zu erkennen, zu entwickeln und zu erreichen. Denn deine Zukunft beginnt jetzt. Also, los geht's.
Heute habe ich im Zukunftsmacher-Podcast einen Mann zu Gast, den ich eigentlich fast jeden Tag auf meinem Weg zur Arbeit zu Gast habe, mit dem ich zur Arbeit fahre, weil der Podcast, das Pioneer Briefing, was er jeden Morgen herausgibt, passt mit seinen 30 Minuten exakt in meinen Weg zur Arbeit. Außerdem teilen wir noch denselben Vornamen. Wir haben beide Väter aus Ungarn. Das ist nicht derselbe Vater, aber immerhin. Also wir haben ein bisschen was gemeinsam. Bei mir zu Gast ist Gabor Steingart. Hallo Gabor, ich grüße dich.
Ja, hallo Sven.
Die meisten hier im Podcast werden ihn kennen. Gabor Steingart ist einer der exponiertesten Journalisten, Medienmanager in Deutschland, hat beim Spiegel gearbeitet, hat das Handelsblatt geleitet, hat in Berlin viel gearbeitet, hat in Washington gearbeitet und vor 4 Jahren hat er ein eigenes Medienhaus, will ich das mal nennen, man könnte auch Start-up sagen, gegründet, was sozusagen sein Headquarter hat auf einem Schiff, auf der Pioneer One, die durch das Berliner Regierungsviertel hoch und runter schippert und manchmal auch eine längere Reise macht. Und heute wollen wir über die Zukunft reden. Einem, der die Zukunft von Medien mit eigenen Händen aufbaut, mit einem, der die Zukunft von Politik an vorderster Front sozusagen beobachtet. Gabor, ich steige mal ganz einfach, vielleicht mit einer ganz naiven Frage ein. Wie ist dein Gefühl zur Zukunft? Freust du dich auf die Zukunft?
Ja, ich denke schon, auch wenn wir natürlich im Moment in einer schwierigen Zeit sind, aber das ist ja die Gegenwart. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir daraus am Ende dann doch was Gutes auch für die Zukunft Europas machen aus dieser Kriegssituation. Das hoffe ich jedenfalls.
Tatsächlich, wir reden zu einer Zeit, hoffentlich, wenn ihr dieses Interview, diesen Podcast ein bisschen später hört, hoffentlich sterben dann schon keine Menschen mehr. Heute an diesem Tag ist tatsächlich noch Krieg in der Ukraine. Deshalb ist die heutige Zeit ein bisschen wo man vielleicht Zukunft jetzt nicht mit ganz Optimismus betrachtet, aber wir wollen tatsächlich in die Zukunft schauen. Sag mal, Gabor, ich habe dich jetzt als exponierten Medienmanager vorgestellt. Du hast so viel in deinem Leben gemacht. Wie stellst du dich eigentlich selbst vor? Kannst du vielleicht noch ein paar Sätze zu dir selbst sagen?
Also wenn ich im Hotel eintrage unter Beruf, trage ich einfach Journalist ein, weil das ist es eigentlich, was ich immer war. Verschiedene Blätter und vielleicht auch Darreichungsformen. Heute sind wir halt mit Podcast und mit Newslettern und ich habe natürlich Print, wenn man so will, gelernt, aber ich war nie ein Freund davon, dass wir uns über die Darreichungsform von Journalismus differenzieren oder überhaupt uns darüber definieren, sondern als Journalist bin ich jemand, der genau hinguckt, der kritische Fragen stellt, der Gegenpositionen bezieht, der abklopft, ob das, was mir da präsentiert wird, auch schon die Wahrheit ist oder ob es noch eine Wahrheit dahinter gibt.
Dann lass uns mal über die Zukunft von Journalismus und die Zukunft von Darreichungsformen, von Medien ein bisschen sprechen. Ich fange mal ein bisschen provokant an. Ich kenne einige Menschen, die sagen, ich schaue mir das nicht mehr so richtig an, was da in diesen klassischen Medien passiert, in diesen Talkshows. Ich kenne sogar einige Ernstzunehmende, also jedenfalls ich nehme sie ernst, Coaches, die ihren Klienten empfehlen, schau dir das bitte nicht mehr an, weil da folgt eine Empörungswelle der anderen, eine Angstmacherei der anderen. Jedenfalls ist das so ein gängiges Vorurteil. Empfindest du das auch so? Schaust du dir Talkshows weiter an?
Also wirklich nicht regelmäßig. Warum nicht? Also, naja, Aber ich denke, dass vieles davon ist nicht gut genutzte Zeit. Es wird zu früh in diesen Talkshows der Denkraum verengt und auch zerstört. Man will dem anderen gar nicht zuhören. Das ist eine Situation, da will man eigentlich den Gedankengang des anderen stören und will selber Punkte machen. Das ist nicht das, was wir beide jetzt tun, ja, wo man Gedanken mal in die Runde gibt und mal austauscht oder was man in der Firma tut. Es ist sehr destruktiv. Ja, es ist destruktiv, es ist eine Art Posing, ja, wie im Fitnessstudio, die Muskelmänner vorm Spiegel, das ist ein Posing. Aber insofern ist der Erkenntnisgewinn einfach oft sehr, sehr gering. Und gleichzeitig muss ich als Journalist natürlich schon mal hingucken, wie performt, ja, einfach unter Performance-Gesichtspunkten, wie schlägt sich eine Annalena Baerbock, wenn sie unter Druck gerät? Lebenslauf ist nicht ganz korrekt. Sie hat Streit mit ihrem Co-Vorsitzenden. Wie reagiert sie? Wie guckt sie? Wie kriegt sie es hin? Das ist ja ein Stresstest. Insofern sind Talkshows schon auch wieder interessant.
Lass uns vielleicht den Blick mal ein bisschen weiten von den Talkshows generell auf das, was da uns in der Medienlandschaft entgegenkommt im Augenblick. Ich höre ab und zu irgendwie, naja, eine, und da ist ja auch was dran, also so eine Empörungswelle sozusagen folgt der anderen, ja, erst was weiß ich, erst musste man die Querdenker und die Impfgegner sich gegen die empören oder sie hassen, jetzt hartes Wort, aber heute ist es Gerhard Schröder und so weiter, also da ist immer sehr viel Aktivismus, nach meinem Gefühl im Augenblick sehr viel Aktivismus dabei. Empfindest du das auch so oder ist das eigentlich das Normale? Hat sich da was verändert in der Zeit, in der du in den Medien bist?
Auf jeden Fall. Also vor allem, dass Journalisten dieses Spiel mitspielen, es befördern. Die neuen Medien ja sowieso, aber Journalisten sind eigentlich nicht Empörungsmenschen und sind auch keine Aktivisten. Das muss man ganz klar sagen. Wer möchte, dass das Klima zum Beispiel sich nicht weiter erwärmt, das ist ehrenwert. Und er kann auch demonstrieren gehen und ich finde, er kann auch SPD oder Grünen oder CDU-Mitglied sein, wenn er möchte. Aber im Job hat das wirklich nichts zu suchen. Im Job ist man kühl, ist man nüchtern. Ist man jemand, der genau hinguckt und hinterfragt. Und das würde ich total trennen. Das trennen heute ganz viele nicht mehr. Und diese Empörungswellen sind zum Teil einfach ja aus geschäftlich nachvollziehbaren Gründen werden Empörungswellen ja getriggert. Die Triggerpoints bei Facebook und Twitter, diese Plattformen leben davon. Aber ich finde, wir sollten nicht davon leben, weil es die Gesellschaft zerreißt, weil es nicht meinem ethischen Verständnis von Journalismus entspricht. Wer sich so aufregt, der kann gar nicht klar denken.
Ja, wir haben das Phänomen ja nicht nur im Journalismus. Also ich selber oder wir hier in der Wissenschaft, wir haben ja eine ähnliche, wie soll ich das sagen, eine ähnliche Situation. Also nach meinem, jedenfalls so wie ich, damals, als die Wende war und die Mauer gefallen ist und ich so die westdeutsche Demokratie kennengelernt habe, so wie ich sie verstanden habe, lebt dieser Meinungsaustausch, der ja ganz wichtig ist, davon, dass es neutrale Plattformen gibt. Ja, der Journalismus, die Medien, habe ich so verstanden, war eine, Wissenschaft ist die andere, das ist jetzt mein Bereich. Dann gibt es noch, was weiß ich, Parlamente, Schulen, Sportstadien, ja, alles so neutrale Orte, die neutral bleiben müssen, so dachte ich das immer, damit darauf quasi die Meinung aufeinanderprallen können und miteinander diskutieren können. Und jetzt sagen mir meine Wissenschaftskollegen, die machen jetzt irgendwie Scientists for Future, ja, die machen, wir müssen Haltung zeigen. Die Journalistenkollegen, ich habe ja auch mal ein paar Jahre im Journalismus gemacht, meine alten Kollegen sagen mir, wir machen jetzt Haltungsjournalismus. Die Sportverbände machen jetzt die Stadien mit, was weiß ich, mit Fahnen, ja, mit je nachdem, ob es eine Ukraine-Fahne ist oder ob es eine Regenbogen-Fahne ist. Also immer weniger neutrale Plätze, jedenfalls nach meinem Empfinden, immer mehr Haltung. Ist das aus deiner Sicht, jetzt mal über den Journalismus hinausgeschaut, ist das so ein Zeichen unserer Zeit oder in die Zukunft gefragt, geht das so weiter oder gibt es da so mal ein Flashback?
Das kann gar nicht so weitergehen, weil am Ende macht jeder nicht mehr seinen Job. Ja? Der Wissenschaftler muss alles, was bis dahin erforscht wurde und von mir aus auch die Klimaerwärmung in Frage stellen, um sich über These und Hypothese dann zu nähern, einer neuen Wahrheit. Denn wenn die Welt alles schon erfunden hätte, dann bräuchten wir ja gar keine Wissenschaft. Also ich würde mal sagen, der Feuerwehrmann. Nehmen wir mal den Feuerwehrmann als einen Beruf. Der ist sicherlich auch sauer auf den Brandstifter. Und der ist sicherlich auch berührt. von dem Baby in den Flammen. Aber es ist nicht sein Job, sich zu empören über Brandstifter und zu weinen über das Baby. Sein Job ist es, professionell die Leiter hoch und das Baby rausholen. Das ist sein Job. Und im Vorfeld vielleicht Menschen helfen, dass Brände verhütet werden. Durch den Einbau von Sirenen, Frühwarnanlagen, Rauchmelder, Sprenkleranlagen in der Firma. Also der Feuerwehrmann ist der nicht der Mann, der sich empört und auch nicht der, der weint. So, der Politiker und der Journalist und der Wissenschaftler, das sind nicht die, die sich empören und auch nicht die, die weinen. Der Wissenschaftler soll nicht um den Eisbär weinen. Er soll sich kümmern, dass wir eine gute Forschung haben, dass aus dieser guten Forschung eine gute Umsetzung erfolgt, dass er seine Wissenschaft übergibt an den Politiker, der daraus dann ein Stück praktische neue Wirklichkeit macht. Und wenn wir diese Arbeitsteilungen aufwischen und verwischen, und dann ist jeder Lokführer, ist der vielleicht auch empört. Aber der soll doch die Lok fahren. Also insofern diese Empörungsrepublik und auch die Aktivistenrepublik als kleiner gemeinsamer Nenner des Empörten, das bringt uns gar nicht weiter. Und deswegen ist deine Frage nur so zu beantworten, das kann gar nicht so weitergehen.
Aber um auf eine Prognose zu kommen, wie es denn weitergeht, ist es ja vielleicht auch klug, darüber nachzudenken, wie es dazu gekommen ist. Ich habe dazu mal, du hattest mal in deinem, in irgendeinem deiner Briefings, hattest du mal Stefan Aust zu Gast und hast ihm eine ähnliche Frage gestellt. Und mir geht das nicht aus dem Kopf, was er geantwortet hat. Er hat sinngemäß geantwortet auf die Frage, warum ist denn das im Journalismus so, mit diesem Haltungsjournalismus? Hat er sinngemäß geantwortet, naja, weißt du, Der Journalismus ist irgendwie so ein, ich mache das jetzt mit meinen Worten, so wie ich es verstanden habe, ja, so ein sterbendes Geschäftsmodell. Menschen, die mit ihrer Intelligenz sozusagen nutzen wollen und große Karriere machen wollen, die kommen dann nicht mehr nach, sondern die gehen irgendwie in andere Dinge und die danach kommen, sind eher diejenigen, die, wie soll ich das sagen, denen das nicht so wichtig ist, irgendwie Karriere zu machen, sondern eher so ihre Meinung sozusagen, also die Plattform zu haben, ihre Meinung in die Welt zu bringen. Jedenfalls erinnere ich so seine These oder seine Aussage. Empfindest du das auch so wie Stefan Aust in dieser Antwort?
Das wäre mir zu negativ. Das ist eine Antwort meines Freundes und ehemaligen Chefes Stefan Aust, zu sehr nach dem Motto, früher war alles besser. Also es gibt heute sehr, sehr qualifizierte Wirtschaftsjournalisten zum Beispiel, die sehr genau verstehen, wie ein Hedgefonds arbeitet, was Investmentbanking ist, was der Unterschied ist zwischen Asset Management und einer deutschen Vermögensverwaltung. Also 1000 Differenzierungen in den Berufsbildern, die man ja auch erstmal kapieren muss. Ja? Wie funktioniert dieses wasserstoffgetriebene Auto? Das verstehen heute Journalisten, das haben sie vor 10 Jahren alle gar nicht verstanden. Da haben sie nur geguckt, ob da die neue S-Klasse von Daimler, ob die schick aussieht und so weiter, wie gut PS hat. Also der Journalismus ist aus meiner Sicht eigentlich auch von der Ausbildung her besser geworden. Insofern, nein, ich würde nicht sagen, dass wir es hier zu tun haben mit einer verlorenen Generation. Und ich sehe in dem Aktivismus natürlich auch was Positives, dass heute nicht mehr ein Schüler einfach sagt, ich bin Schüler und ein Auszubildender, ich bin Auszubildender, sondern er ist Teil der Gesellschaft, er will nicht alle 4 Jahre nur Stimmvieh sein, er will sich einbringen. Jeder will sich einbringen. Und das ist Teil auch einer aufgeklärten, emanzipierten Gesellschaft. Sie hat sich noch nicht austariert, vielleicht, ja, aber dass wir nicht alles denen da oben überlassen. Und jetzt sozusagen drehe ich den Tisch einfach rum und das auch der Feuerwehrmann das Recht hat, sich zu empören. Wenn es geht, nicht gerade in seinem Beruf, nicht gerade da, wo wir ihn brauchen. Insofern, die Balance ist noch nicht gefunden. Aber dass die Gesellschaft sich einmischt in die großen Fragen, finde ich ja richtig.
Ja, absolut. Absolut. Lass uns nochmal bei der Zukunft des Journalismus und der Zukunft der Medien bleiben, weil das mit diesem, also sterbendes Geschäftsmodell ist natürlich ein bisschen übertrieben, ja, sehr, 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 sehr zugespitzt, aber dass viele klassische Geschäftsmodelle in den Medien ihre Probleme haben, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und nun hast du gerade in diesem Bereich ein Startup, ich weiß gar nicht, ob man das als Startup bezeichnen darf, also ein neues Medienunternehmen gegründet.
Ja, würde ich schon sagen. Also wir sehen uns als Startup.
Schön, ja, sehr, sehr gut. Also da fühle ich mich sehr verbunden, weil ich auch viel mit Startups zu tun habe. Natürlich ein Startup auf sehr, sehr hohem Niveau bei euch. Also kurz gesagt, in so eine Branche, deren Geschäftsmodelle offensichtlich ihre Problemchen haben, setzt du ein neues Unternehmen rein und sagst, nee, ich flüchte nicht, ich gehe nicht woanders hin, sondern genau hier ist die Zukunft. Wie stellst du dir die Zukunft vor? Wie wird das Geschäftsmodell von Journalismus funktionieren in ein paar Jahren?
Naja, ich versuche ja die Schlussfolgerung aus dem zu machen, warum andere niedergehen. Ich sehe ja, wer geht nieder? Ja, nieder geht alles, was mit Papier zu tun hat, im aktuellen Journalismus. Papier ist wie ein Mühlstein an den Hälsen der Verleger. Es zieht sie runter. Und es zieht sie runter von den 15-20% Renditen, die sie hatten vor dem Internet, zieht sie runter in die Nähe der Nulllinie, knapp drüber. Ja, da das oft sehr reiche Familien sind und auch große Verlage, leisten die sich das noch. Aber das ist ein Irrweg, also sich an die Vergangenheit so zu kleben, das Papier. Wir sind papierlos zum Beispiel. Ja? Wir haben auch gar keine Abonnements bestellt, keine Papierabonnements. Ich will über CO2 gar nicht reden. 80% aller Zeitungen werden weggeschmissen, weil es die Remission ist. Und auch die gelesene Zeitung ist ein absolutes Wegwerfprodukt. Wir arbeiten digital. Journalismus heute ist digital oder gar nicht. Emanzipierter Journalismus bezieht die Leser mit ein und nicht im Sinne von Leserbriefschreiben. Bei uns sind mittlerweile, ich glaube, 200 Pioneer Experts, nennen wir das, registriert. Die werden auch redigiert und angeleitet und die schreiben über ihre Themen. Ja, keine Ahnung, gestern habe ich gesprochen mit dem ehemaligen Bürgermeister von Düsseldorf, der ist ein Energiemanager in seinem Vorleben gewesen, der hat zur Energiepolitik und zu Putin was verfasst, ja, als Sozialdemokrat mit Energiekompetenz. Und dann schreiben die Leute die Artikel, wir posten das auf unserer Seite, das findet Hunderte, Tausende von Lesern. Also so, das ist ein Citizen Journalism, nennen das die Amerikaner. Auch das eine neue Form, eine interaktiv gewordene Gesellschaft einzubeziehen. Und so gibt es viele Formen. Ja, wir beide reden ja jetzt auch in einem Podcast, also zu akzeptieren, dass Menschen dabei noch was anderes machen wollen, zum Beispiel Autofahren, zum Beispiel auf dem Sofa liegen und die Augen zumachen und nicht lesen wollen, sondern hören wollen, wie wir das vor Erfindung der Buchdruckkunst ja auch gemacht haben. Ja, Narrative, Erzählungen. Und so sich anzupassen, der Zeit, mit der Zeit zu gehen und nicht gegen die Zeit zu gehen. Ich versuche doch heute auch nicht eine Schallplatte unter das Volk zu bringen. Sondern ich mache Musik als Musiker. Und dann gucke ich, was die Darreichungsform ist. Und ich behaupte, dass Mick Jagger vielleicht gar nicht mitgekriegt hat, dass heute Streaming das große Modell ist, weil er sich um Musik kümmert. Und nicht um Minidisc, CD und was da alles zwischendurch war. Völlig uninteressant. Wenn jeder sich um seinen Beruf kümmert und wir Journalisten sollten uns genau darum kümmern. Und dann hat er eben auch eine riesige Zukunft. Weil Information, Verstehen, Analyse und das Organisieren, hast du ja auch gesagt, dass die neutrale Plattform für das Mitteilen von anderen. So, das ist eine Provokation für die klassischen Medien, ist das, was ich sage, eine Provokation. Weil sie gehen davon aus, der Chefredakteur ist die Krone der Schöpfung. Ich gehe davon aus, unser Leser ist nicht dümmer als wir selbst. Und schon dieser Satz, der Leser ist nicht dümmer als wir selbst, als wir Journalisten, das ist für viele Journalisten ein unfassbarer Satz, weil sie genau davon ausgehen.
Ja, und also ich meine, das ist das eine sozusagen, dass man sich um Journalismus kümmert, absolut d'accord. Jetzt ist nur die Frage, kann man damit Geld verdienen? Also ist es ein Geschäftsmodell oder stimmt das möglicherweise, was die anderen, also ich höre ganz häufig, ja, damit kann man halt mit Journalismus kann man einfach irgendwann kein Geld mehr verdienen. Wie siehst du das? Ich meine, ihr also du hast ein Startup gegründet, das muss, am Anfang gibt's Investments, aber irgendwann muss es richtig viel Geld verdienen, damit alle Spaß dran haben. Werden Menschen dafür mehr und mehr bezahlen?
Müssen, ja. Wir müssen ja ehrlich sein. Wir zum Beispiel bei The Pioneer arbeiten werbefrei. Das heißt, wir fragen gar nicht nach Werbegeldern. Wir haben keine Werbeflächen und wir haben auch keine Werbeflächenvermarktung. Und wir reden sozusagen, wenn man so will, ehrlich mit den Lesern und den Hörern. Du musst bezahlen. Für einen hochwertigen Podcast, für unseren Content musst du bezahlen. So, und das tun immer mehr Menschen. Und nur wenn es genug Menschen sind, werden wir die Rentabilität erreichen. Da sind wir jetzt nicht, aber ganz planmäßig nicht. Ich glaube, wir haben im letzten Jahr gemeldet 3,5 Millionen Verlust. Aber das sind keine Verluste, das sind Investments. Das muss man auch verstehen in Deutschland. Ein Startup, ja, die Amazons und die Facebooks, die sind ganz tief reingegangen in die roten Zahlen. Bewusst, nicht aus Versehen. Wir machen keine einzige Million aus Versehen Verlust oder weil es nicht läuft, sondern wir investieren. Wir bauen was auf. Ein Mediengeschäft ist halt keine Frittenbude, wo man 10 Würstchen einkauft und dann gehen die für einen Aufpreis raus und dann ist man abends sozusagen, ne? Lebt man von Aufpreis. Wir bauen ja was auf. Und ja, ich würde allen raten, nicht nur in den Medien, Zukunft als eine Investition zu betrachten. In sich selbst, da muss man sich auch mal quälen. Da muss man auch Verluste in Kauf nehmen. Es sind keine Verluste, es sind Investitionen in die Chance, dass daraus ein nachhaltiges Geschäftsmodell wird. Wenn es eine Garantie gäbe, dann gäbe es ja gar kein Unternehmertum. Eine Garantie gibt es nicht. Die gibt es nicht.
Richtig. Richtig. Und mit dieser Haltung bist du ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber so eine Art Role Model für jedenfalls für viele, die ich kenne. Ich habe sehr viel und auch hier die Hörer dieses Podcasts, da sind sehr viele Menschen dabei, die so im, ich sag mal so im Alter zwischen 50 und 60 sind. Ja, tatsächlich, ich dachte erst, als wir das starten, da sind überwiegend ganz junge, nee, es sind überwiegend Menschen zwischen 50 und 60, die sich sagen, Mensch, das kann ja jetzt hier noch nicht alles gewesen sein, jetzt muss es doch nochmal losgehen sozusagen im Leben. Wenn ich das so verraten darf, du warst, wenn ich es richtig im Kopf habe, 56, als du dieses Startup irgendwie gegründet hast nochmal einen draufgesetzt hast auf deine eh schon wahnsinnig erfolgreiche Karriere. Wahrscheinlich hättest du damals auch jetzt gar nicht mehr richtig arbeiten müssen und es hättest trotzdem tolles Leben haben können. Kannst du uns erzählen, wie du damals, also vor 4 Jahren, auf die Idee gekommen bist, in aller Kürze natürlich, ja, warum du gesagt hast, Mensch, jetzt fange ich nochmal mit so einer Wette an oder mit so einer Investition, wie du gerade gesagt hast, an und investiere in meine Zukunft?
Naja, zum einen war es ja nicht ganz freiwillig. Ich bin als Geschäftsführer und Anteilseigner des Handelsblatts ausgeschieden. Wir sind uns über die Strategie, genau über diese Themen, Papier versus Digitalisierung, investieren versus, ich sag mal, auch abkassieren, aus den Altgeschäften, ja, man kann aus den Altgeschäften noch eine Menge, so, nicht einig geworden, ich bin raus, aber ich war Anteilseigner, das heißt, ich hatte durchaus Startkapital. Ich war in einer, wie viele, die später gründen, günstigeren Ausgangslage, würde ich sagen, als ein 18-, 20-Jähriger. Ich bin dann zu den Verlagen und habe gesagt, pass auf, ich mache das ohnehin. Ich fange jetzt ohnehin was Neues an, ich habe eine Idee, aber ich habe auch Startkapital. Und ich habe auch Freunde, die schon dabei sind. Wir sind unterwegs und ihr könnt mitkommen auf die Reise. Ich warte nicht auf euch, liebe Springers, liebe Bertelsmänner, liebe Burdas. Und ab dann war das ein Gespräch auf Augenhöhe. Und ja, ich wollte auf gar keinen Fall als Privatier mit Mitte 50, das kann ich auch keinem raten. Das ist ja nicht Lebenszweck, ist ja nicht sozusagen. Ich habe mal gelesen, dass die Löwen im Zoo, die leben deutlich länger als die in der freien Wildbahn. Ja, das ist ja ganz klar. Wovon soll der eigentlich sterben? Wenn der Husten hat, kommt so ein Tierarzt aus dem Zoo anmarschiert. Auf der Jagd wird er nicht sterben, weil der jagt ja gar nicht mehr. Der lümmelt den ganzen Tag entweder außen oder im Innengehege. Aber das ist ja kein Leben. Und das ist ja letztlich das Leben eines Rentners. Ich sag mal, wenn er in dem Alter ist und der Rest auch nicht mehr geht, dann sei ihm das gegönnt. Aber für aktive Menschen ist das Leben im Zoo. Und selbst wenn das Zoo das nächstgelegene Kaffeehaus und das eigene Ferienhaus ist, das ist doch kein Leben. Und ich behaupte, jeder Löwe würde auf das Risiko, dass er kürzer lebt, trotzdem ausbrechen. Also insofern sollten wir Löwen in freier Wildbahn sein. Das sind wir von Hause aus auch. Und deswegen war das für mich gar keine Frage sozusagen mit dem Geld, was ich bis dahin hatte und den Bedürfnissen sozusagen dann einfach ja auf Privatier zu machen. Und das würde ich auch keinem empfehlen. Be yourself. Und das geht in der Selbstständigkeit und im Unternehmertum aus meiner Sicht am allerersten. Dieses Be yourself, dass das in Deutschland so wenige als eine Chance begreifen, das begreife ich oft nicht.
Ja, das ist schön von dir zu hören. Also auch diese Ansicht teilen wir. Du, ich will dir ganz kurz eine E-Mail vorlesen, die ich vor ein paar Wochen bekommen habe, und in der geht es um dich tatsächlich. Ja, ich lese sie nicht ganz vor, sie ist zu lang, aber es ist eine E-Mail eines Personalchefs eines der sehr großen Unternehmen in Deutschland. Den Namen kennt jeder, ich sage ihn hier nicht. Der eine Trendanalyse von uns aus unserem Institut gelesen hatte, in der es um die Zukunft der Parteien geht, Zukunft ohne Volksparteien und so weiter. Und der sagt, Mensch, wir brauchen eine neue Partei, und zwar eine Partei, die eine progressive, technologiefreundliche Partei. So, und jetzt kommt's. Warum kann der Impuls für eine neue Partei nicht von Ihnen ausgehen, also in dem Fall von mir? Sie haben doch ein super Netzwerk und einen hohen Bekanntheitsgrad. Ich würde Sie dazu gerne ermutigen, im Verbund mit Ihrem Namensvetter Gabor Steingart, den ich für den einzigen zukunftsgerichteten Journalisten halte, wäre hier sicher eine gute Breitenwirkung zu erzielen. Also, erstens, ich fühle mich sehr geschmeichelt, mit dir in diese Reihe gestellt worden zu sein. Ja. Zweitens, fühlst du dich hier richtig wahrgenommen als potenzieller Gründer einer progressiv-technologiefreundlichen Partei?
Nein, wegen der Rollentrennung tatsächlich. Ich bin kein Politiker, möchte kein Politiker sein. Aber wenn jemand, der deine Analysen liest und meine Texte liest, die Idee hat, dass er selber, ja, und wir zusammen vielleicht selber uns auf die Reise machen sollen, dann ist der Gedanke doch richtig. Der ist für mich insofern nicht passend, weil ich selber diese Figur nicht sein würde und auch nicht sein kann. Aber der Gedanke, sich einzubringen in politische Prozesse, ob mit einer neuen Partei oder denen, die da sind. Mich hatten vor einem Jahr Menschen angesprochen, die hatten vor, eine Partei zu gründen, die sollte heißen Die Vernünftigen. Die Vernünftigen. Ja, das ist ja genau sowas, wovon der Mensch dir geschrieben hat. Die Vernünftigen, das sind Menschen, die nach vorne schauen, die optimistisch sind, die Technologie mögen, die Lust haben auf begrenzte Risiken, aber nicht nur Status quo. So, diese Partei hat sie nie gegründet, die Vernünftigen. Ich habe das noch ein bisschen verfolgt, aber ich war da nie in Versuchung mitzumachen. Der Gedanke, dass man sich um den Begriff der Vernunft versammelt, Maß und Mitte könnte man noch hinzufügen, und Zukunftslust und nicht nur festhalten, absichern und möglichst in die Tasche des Nachbarn greifen und das als soziale Gerechtigkeit zu kamuflieren, der Gedanke ist ja richtig. Und ich glaube, wenn viele diesen Gedanken haben, wird sich Politik verändern.
Teilst du denn die Analyse, dass es so eine technologiefreundliche, vielleicht könnte man auch sagen, tatsächlich progressive, also progressiv nach meinem Verständnis heißt ja, ich habe ein Zukunftsbild und nehme möglicherweise Technologien, um darauf hinzuarbeiten, dass es so eine politische Kraft gar nicht gibt, sondern dass irgendwie alles das, was wir im Bundestag sehen, gerade so eine, wie soll ich sagen, so eine konservative Einheitspartei ist, und dann gibt es dann noch die Reaktionären sozusagen auf der rechten Ecke. Ist das auch etwas, was du beobachtest, oder würdest du das anders interpretieren?
Nee, das würde ich anders sehen. Ich glaube, Technologie spielt heute bei den Parteien, über die wir beide seriös reden, also über die Parteien der Mitte, über die Grünen, über die auch eine neue Partei der Mitte, über die FDP, CDU, CSU, SPD, die sind alle mittlerweile, beschäftigen sich mit Technologie. Kommen nicht alle zum gleichen Schluss, siehe Kernenergie oder auch die Wasserstofftechnologie, aber dass wir uns in einer Transformation in ganz vielen, wir haben über die Medien geredet, könnten über Auto reden, könnten über Energiebranche reden, aber auch die Versicherer und so weiter, die ja auch Digitalisierung und das Internet und die Interaktivität nutzen. Also wir sind alle, glaube ich, unterwegs. Wir sind in einer sehr technologiedominierten Zeit, weswegen ja ein Technologieunternehmen wie Apple mehr wert ist und vielfaches mehr wert ist als der ganze DAX. Das ist traurig für uns. Aber die Politiker sehe ich technologisch eigentlich so stark interessiert wie die Generation. Ich sag mal, Willy Brandt war mit Sicherheit nicht in Technologie interessiert. Für Helmut Schmidt in seiner Welt war das nicht das Thema. Also insofern, glaube ich, sind wir heute in einer Zeit, wir sind weiter. Wir sind technologieaffine Menschen alle. Das fängt schon damit an, dass wir die Technik gerne nutzen.
Aber nun könnte man ja schon sagen, in diesen 16 Jahren Angela Merkel oder Merkel-Regierung haben wir, also jedenfalls ich, nicht so wirklich den Eindruck gehabt, dass die Politik an sich die Deutungshoheit für Zukunft beansprucht. Also außer jetzt mal beim Atomausstieg, ja klar. Aber sonst war das ja immer ein, ach, geht ihr mal, also Wirtschaft, Technologieentwickler, geht ihr mal vorne weg und wir gucken mal hinten irgendwie, was da so passiert. Das könnte ja auch anders sein. Man könnte ja auch hingehen und sagen, politisch gesehen, so, wir wollen großes Ziel im Jahr 2020. 40 oder 50, wann auch immer, mehr Energie auf der Welt haben, als die Welt braucht. Deshalb müssen wir jetzt in Kernfusionen investieren und jetzt machen wir Riesenprogramme und so. Also man könnte ja sozusagen diesen Kennedy-Moonshot-Gedanken auch haben. Habe ich nicht den Eindruck, dass Politik das macht? Wie ist da dein Eindruck? Du bist näher dran.
Also die Angela-Merkel-Politik, da kann ich dir ja nur zustimmen. Das war das kleine Karo, das war das, ich bewege mich nicht, die Welt bewegt sich schon, ist alles schlimm genug. Da bleiben wir mal im Häuschen, ja, wie die Schnecke, die auch erst aus ihrem Schneckenhaus rauskrabbelt, wenn es draußen wirklich alles sicher ist. Keine Geräusche, keine Vibration, dann kommt die Schnecke raus. Die Ära Merkel war eine Ära im Schneckenhaus, weil es draußen so viel los war. Aber innerhalb des Schneckenhauses, also sprich in der Wirtschaft, hat sich eine Menge getan. Und letztlich ist das Thema erneuerbare Energien auch in dieser Zeit schon entwickelt worden. Also insofern würde ich nicht sagen, auch die Elektromobilität der Autokonzerne ist in dieser Zeit entwickelt worden. Das ist alles nicht mehr zur Blüte gebracht worden, das ist nicht wirklich gefördert worden. Und es gibt Bereiche wie die Schulen, die hat man einfach komplett vergessen. Ja, die hat man einfach in der Heinz-Rühmann-Zeit Feuerzangenbowle gelassen. Das ist sicherlich besonders beklagenswert. Insofern die Ära Merkel waren in Sachen Technologie und Reform verlorene Jahre.
Und ist das jetzt anders?
Na, jetzt sind wir ja gerade über die Schwelle der 100 Tage dieser neuen Regierung. Jetzt haben wir noch einen Krieg, zwischendurch hatten wir noch eine Pandemie. Das sind alles Ereignisse, die auch nicht als Ausrede allerdings für mich funktionieren. Das eine tun, das andere nicht lassen. Wer den Krieg als Ausrede nimmt, dass wir nicht das Wasserstoffauto entwickeln können, der hat gar nichts verstanden. Oder wer den Krieg als Ausrede benutzt, dass wir die Schulen nicht digitalisieren. Also das dürfen wir Politikern auch nicht durchgehen lassen. Aber es ist noch zu früh, Sven, um hier ein Urteil zu fällen über die da in der Verantwortung jetzt stecken.
Ich habe noch eine allerletzte ganz kurze Frage für dich, Gabor. Wir reden über die Zukunft. An welchem Punkt deines Lebens hast du dich der Zukunft eigentlich am nächsten gefühlt? Ist das heute? War das in der Vergangenheit? Wann hattest du das Gefühl, boah, jetzt bin ich wirklich ganz dicht an der Zukunft dran?
Als ich neulich meinen ersten Vortrag als Avatar gehalten habe, sozusagen im Metaverse, im 3D mit einem dieser Raumanzüge an und wo jede Körperzelle sozusagen vermessen wurde, da hatte ich das Gefühl, das ist spannend und das hat den Science-Fiction-Charakter schon verloren. Und die Firma, bei der ich das gemacht habe, in diesem Studio, die haben gerade für H&M das entwickelt, professionell, wo ich zu H&M dann später gehen soll. Ich bin Susi Müller, ich werde vermessen und mein Avatar entsteht. Und dieser Avatar, also ich selber nur als digitale Kopie, der kann jetzt anprobieren im Laden. Ich spare mir jetzt die Garderobe und all den Kram. Ich werfe auf mein digitales zweites Ich die Klamotten und sehe mich von vorn, von hinten und so weiter. Da habe ich gedacht, eine tolle Anwendung. Das ist Zukunft. Und da diese Box für H&M da gerade entwickelt wurde und ich meinen kleinen Vortrag als Avatar gehalten habe, habe ich gedacht, ja, diese Zukunft, die hat definitiv begonnen. Jules Verne ist sozusagen ist ein Bruder von uns und nicht mehr ein Science-Fiction-Autor.
Und dieses Metaverse, was du gerade in seinen Anfängen beschreibst, das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bis 2030 kommen. Allein, sagen wir Zukunftsforscher, allein dadurch, dass all die großen Technologieunternehmen der Welt, egal ob die Amerikaner, Chinesen, alle treiben das in unsere Welt. Und was dann mit Journalismus passiert und was dann mit Medien passiert und was dann mit Politik passiert, das müssen wir beim nächsten Mal bereden, weil für heute ist unser Podcast schon zu Ende. Gabor, war wunderbar, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, wir hören uns demnächst mal wieder. Keine Ahnung, ob irgendwo mit einer Partei oder nicht mit einer Partei, ganz egal. Es freut mich wahnsinnig, mit dir über die Zukunft zu sprechen. Vielen Dank, dass du da warst. Hab eine große Zukunft.
Vielen Dank, lieber Sven Gabor. Also ich bedanke mich auch für das Gespräch und ich würde sagen, Zukunft wird einfach von Leuten wie dir und mir und denen, die hier zuhören, einfach gemacht. Wir packen das an und dann gucken wir, wo wir landen.
So soll es sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bye-bye. Tschüss. Ciao.
Danke dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft entdecken, entwickeln, erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft, wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter jansky.de. www.jobs.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de/geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.